Guten Morgen. Wir denken heute einmal nach darüber, was das eigentlich ist, die Seele. Man hält Seelsorgestunden ab. Es gibt ein Seelsorgeamt. Angeblich ist Seelsorge das Kerngeschäft der Kirche. Man hat früher die Gemeindemitglieder nach Seelen gezählt. Meine Gemeinde hat man gesagt, 800 Seelen. Aber mit der Seele beschäftigen sich auch die Psychologen, Seelenärzte. Aber niemand weiß so recht, was das eigentlich ist, Seele, denn man kann sie nicht sehen. Und berühmte ungläubige Mediziner haben gesagt, sie hätten bei all ihren Sezieren keine Seele gefunden. Und wer hat überhaupt eine Seele? Haben Pflanzen eine Seele? Haben Tiere eine Seele? Die christliche Antwort ist hier sehr weit. Sie sagt, auch Bäume haben eine Seele, wenn auch nur eine vegetative. Das heißt, eine Seele, die zum Aufnehmen und Verarbeiten und Blühen da ist. Und Tiere haben eine Seele, die noch weiter geht. Tiere können etwas merken, können riechen, können sich auch mit Maßen freuen. Und Menschen haben eine Seele, eine Vernunftseele, hat man es genannt. Aber das ist doch mehr als Vernunft. So geht die katholische Tradition davon aus, dass es sehr breit gestreut in Tieren, Pflanzen und Menschen eine gemeinsame Seelengrundschicht gibt, die vegetative Seele, die funktioniert, wenn wir atmen und verdauen. Und dann Menschen und Tiere haben gemeinsam eine sensitive Seele, sie können fühlen und reagieren. Und wir Menschen sind uns einig, dass jedenfalls jeder Mensch eine sogenannte Vernunftseele hat, eine rationale Seele oder ein Herz. Die Seelen in der Natur sind vom Schöpfer hineingelegt und in den Menschen, bei der Menschenschöpfung nach der Bibel, ist seine menschliche Seele noch einmal ganz besonders direkt von Gott her hineingeblasen. Gott pustet Adam an, als er ihn nach seinem Bild schafft. Und wir Katholiken sind der Meinung, dass Gott die Seele eines jeden einzelnen Menschenkindes schafft, wenn es entsteht bei der Verbindung von Samen und Ei, schafft Gott jede Einzelseele. Und deshalb ist der Mensch von Anfang an Mensch, weil er von Anfang an durch Gottes Wirken eine Seele empfängt. Gott hat also nicht nur Adam erschaffen, sondern er ist als der Schöpfer tätig, wenn die Eltern sich zusammentun, um ein Kind zu bekommen. Die Beziehung der Seele zu Gott bleibt bestehen. Also er hat sie direkt geschaffen und der Mensch hat ein Gewissen, das heißt in seinem Inneren regt sich etwas, das auf Gott hinweist. Auch die Reformatoren, also unsere protestantischen Freunde, halten daran fest, dass der Mensch durch Herz und Gewissen direkt vor Gott steht. Wir hatten bereits angemerkt, dass wenn man von Vernunftseele redet, es sich nicht nur um vernünftige Dinge handelt, wie Mathematik und Juristerei, sondern um das Herz des Menschen, um sein Gefühl, um seine Fähigkeit, etwas zu erleben, um nachzudenken und sich selber zu reflektieren, sich selber zu erfassen. Darüber hat man jahrhundertelang nachgedacht. Und die ganze Geschichte der Philosophie, Philosophie und der Theologie ist ein Ringen darum, was der Mensch ist. Und gerade weil man die Seele nicht sehen kann und weil die Bibel keine klare Definition gibt, gibt es eine Fülle von Lösungsvorschlägen. Das Interessante ist, dass je nachdem, was die Menschen von der Seele halten, so hat das Konsequenzen für ihr tägliches Leben. Denken wir zum Beispiel daran, dass nach der Bibel, nach dem Alten Testament, nach jüdischer und muslimischer Anschauung, die Seele im Blut sitzt, mit dem Blut des Menschen verbunden ist. Es also nicht unabhängig ist, sondern dass, wenn man einen Menschen tötet, dass dann man ihn seiner Seele beraubt, wenn man das Blut auch mitverbraucht, sozusagen. Deshalb gibt es im Alten Testament das Verbot, Blut zu essen. Also das Verbot, etwa Blutwurst zu essen. Das Verbot, Tiere zu essen, in denen das Blut noch drin ist. Das hat bis heute Konsequenzen für die Weise, in der Juden und Moslems Tiere töten. Nämlich das Blut muss rauslaufen, weil es Gott gehört und weil der Mensch sich das nicht einverleiben darf. Blut ist ein besonderer Saft aus diesem Grund. Das hat Konsequenzen, also wo man die Seele annimmt. Und für uns im Abendland war es besonders folgenreich, wenn man streng geschieden hat zwischen Leib und Seele und gesagt hat, der Leib, das ist körperlich und wie eine Maschine und die Seele ist rein geistig. Und beide dürfen nicht miteinander vermischt werden. In Wirklichkeit sind wir eine Einheit von Leib und Seele. Was wir Leib nennen, ist nur eine Art Gegenpol zu dem, was wir Spontaneität und Innenleben nennen. Man kann es nicht wirklich trennen, aber das hat man oft gemacht. Man hat gesagt, der Geist ist das Edlere und der Leib das zu Verachtende. Und das hat vielerlei Einflüsse auf die früher übliche Erziehung gehabt. Man hat das dann dualistisch genannt oder manichäisch. Und manche ältere Menschen können sich noch daran erinnern, dass im Religionsunterricht gesagt wurde, man darf diese Körperteile zwar waschen, aber nicht angucken. Das heißt, da war eine große Furcht davor, sich in die Leiblichkeit einzulassen und ein Bestreben, die Seele zu behüten und zu bewahren als rein Geistige. Das ist nicht nur bei Katholiken so, sondern weit verbreitet. Dort, wo der Einfluss sogenannter strengerer Lebensanschauungen sich auswirkt. Bei Jesus finden wir etwas ganz anderes. Also das mit der Trennung von Leib und Seele ist manchmal ganz gut, wenn man das unterscheiden kann. Wenn man sagt, da ist jemand krank und körperlich kann er nicht mehr, aber sein Geist ist noch ganz lebendig. Aber bei Jesus ist etwas anderes wichtig. Er sagt, es kommt darauf an, sein Leben zu gewinnen. Es ist ein Kampf. Und in diesem Kampf kommt es darauf an, Gott aus ganzem Herzen und aus ganzer Seele zu lieben. Die Seele ist also das, was uns belebt und was uns die Fähigkeit gibt, zu lieben. Und darin steht die Seele doch eben in Verbindung mit dem, was Gott uns direkt schenkt. Es ist auch bei Paulus so, dass er sagt, wenn wir lieben, dann ist es direktes Wirken Gottes durch uns hindurch. Und diesen innersten Punkt des Menschen, durch den hindurch Gott wirkt und in dem Gott auch gegenwärtig ist in uns, nannte man das Seelenfünklein und die Fähigkeit zur Liebe. Jesus sagt, wer sein Leben, sich selber mutig ins Spiel wirft, wer mutig können wir, denke ich, mitnehmen für diesen Tag, dass es einmal nicht besonders klug ist, wenn wir streng scheiden zwischen Leib und Seele, weil wir doch eine Einheit sind, weil es jedenfalls im Alten und Neuen Testament eine wirkliche Leibfeindschaft nicht gibt. Und das ist eigentlich auch immer die katholische Antwort gewesen. Wir denken nicht, dass der Geist der edlere Körperteil sei. Der Geist ist genauso verführbar wie der Leib. Beim Geist ist es nur oft noch viel schlimmer, weil es nachhaltig gelogen ist, was der Geist fabriziert. Also es gibt keine Trennung von Leib und Seele, aber mit der Seele, mit unserem Innersten können wir vor allen Dingen lieben. Das ist unser Gewissen. Das ist auch das, was Gott auf jeden Fall bewahren wird. Am Ende hoffen wir, sind wir der Überzeugung, dass die Seele, die wir haben, unsterblich ist. Das kommt daher, dass die Seele in all den unterschiedlichen Phasen und Zeiten sich durchhält, weil Gott sie in uns hineingelegt hat. Das ist eine Weise, in der Gottes Wirken an uns spürbar ist, und davon lässt Gott auch nicht ab, weil er uns liebt und uns in Ewigkeit erhalten möchte. Deshalb bitten die Psalmenbeter oft davon, dass die Seele nach Gott dürstet und dass Gott an die Seele denkt und die Seele reinigt von Sünde und so weiter. Dann geht es immer um das, woraus und wovon wir eigentlich leben. Und wir sind sicher, dass Gott dieses, sein eigenes Produkt sozusagen, in uns ganz besonders liebt. Die individuelle Seele eines jeden Menschen. Schon die alten Ägypter waren der Auffassung, dass jeder Mensch eine eigene, individuelle Seele hat. Die Vorstellung vom Totengericht finden wir ja in den ägyptischen Papyri, in den ägyptischen Grabkammern. Wenn Sie mal eine Nilkreuzfahrt machen, dann können Sie immer wenn Sie von oben herkommen, an der linken Seite sind die Totenstädte und da kann man die Gräber besichtigen. In den Gräbern finden Sie häufig Darstellungen von dem Gericht direkt nach dem Tod. Das heißt, jeder einzelne Mensch ist auch an dieser Stelle verantwortlich. Deshalb ist es gut, sich einmal Gedanken über die Seele zu machen, weil das ein Gedanke ist über das, was wesentlich ist bei uns. Das bedeutet nicht, dass alles Essen und Trinken und Handeln unwesentlich sei, sondern es ist die Frage, woher kommt das alles? Was ist am Ende der Punkt, von dem her wir leben? Die Antwort ist, Gott liebt uns nicht nur, indem er Jesus gesandt hat als unseren Erlöser, sondern Gott liebt uns, indem er uns eine Seele geschenkt hat, und damit die Fähigkeit zur Liebe. Und in diesem Sinne segne uns Gott, der Dreieinige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.